Hey ho! In diesem Podcast geht es ja um Verhandeln und um Emotionen. Und deshalb ist natürlich wichtig, dass wir zu Beginn erstmal drüber sprechen, was ist überhaupt Verhandeln und wie definiert sich Verhandeln. Und dazu gibt es vier unterschiedliche Issues, ja, also vier Teile, die zum professionellen Verhandeln gehören. Und der erste Anteil ist zum Beispiel der, dass es sich um einen Dialog handelt, um eine wechselseitige Kommunikation. Denn manchmal, da wollt ihr vielleicht verhandeln, aber euer Gegenüber nicht. Und wenn euer Gegenüber diese innere Haltung hat, ich verhandle nicht, dann könnt ihr noch so viel wollen, es ist aber dann keine Verhandlungssituation. Bedeutet, es ist natürlich wichtig, dass ihr zu Beginn einer möglichen Verhandlungssituation erfragt, du sag mal, bist du heute überhaupt bereit, mit mir zu verhandeln? Denn wenn es nur ein Monolog wird, nur eine Ansage wird, dann haben wir keine Verhandlungssituation. Der zweite Punkt ist, mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen. Das beinhaltet schon mal, dass du ein Ziel hast. Und da gibt es zum Beispiel die Kategorie smarte Ziele. Ja? Also ist ein Ziel spezifisch? Ist es messbar? Ist es attraktiv? Realistisch, ihr Traumtänzer? Und ist es terminiert, damit du weißt, wann du anfängst damit und wann du aber auch einen Cut machst und aufhörst? Ja, also erstmal wichtig, Ziele definieren. Und das ist nicht trivial, denn wir müssen uns die Zeit dafür nehmen, Ziele ordentlich zu bestimmen. Und in den seltensten Fällen machen wir das wirklich, wirklich vorher. Deswegen ist es auch so essentiell, sich in Verhandlungen schriftlich vorzubereiten. So, und wenn du dann ein Ziel hast, eben das Ziel einer Einigung in einer gewissen Weise zu erreichen, dann ist es aber natürlich wichtig, dass du auch weißt, wann sage ich ja, wann sage ich nein. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen in meinen Seminaren, ich frage es immer ab vorher, wer von euch hat ein Problem, Nein zu sagen? Und da melden sich meistens mindestens 3/4 der Teilnehmenden, weil sie sagen, das ist doch unhöflich, Nein zu sagen. Eigentlich will ich immer gerne Ja sagen. Und ein konkret formuliertes Ziel, so wie ich es dir gerade geschildert habe, das dient eben dazu, dass du für dich erkennen kannst, stopp, Moment, das und das ist mein Ziel. Sollte dieses Ziel in Gefahr sein oder überschritten werden, sollte dieses Ziel eingeschränkt werden, dann stehe ich dazu und sage Nein. Und deswegen ist die zweite Kategorie nicht nur mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen, sondern mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen, aber nicht um jeden Preis. Denn hey, es gibt so viele Menschen, die über ihr sogenanntes Mandat drüber schießen, da musst du nicht auch noch dazugehören. Der dritte Punkt ist bei Interessengegensätzen oder Präferenzkonflikten. Naja, Interessengegensätze, darunter können sich viele Menschen einiges vorstellen. Ich habe halt andere Interessen als mein Gegenüber. Und das ist in Verhandlungen ziemlich cool, denn je mehr unterschiedliche Interessen wir haben, umso eher können wir auch mal bei Themen, die uns nicht so interessieren, unserem Gegenüber ab und zu geben und entgegenkommen. Das dann aber auch von unserem Gegenüber einfordern und sagen, pass auf, wenn ich dir bei der Sache A entgegenkomme, komm du mir doch bei der Sache B entgegen. Insofern sind also Interessengegensätze wirklich ganz essentiell wichtig in einer Verhandlung, denn die sind die Grundlage dessen, was wir am Ende als Ergebnis herausbekommen. Bei Präferenzkonflikten ist das schon wieder ein bisschen komplizierter. Du wirst aber merken, wie relevant das Ganze ist. Wenn du jetzt gerade nicht Auto fährst, dann greif doch einfach mal so eine verschränkte Fingerhaltung, so wie beim Beten, ja, wenn die also nicht die Handflächen aneinander sind, sondern die Finger miteinander verschränkt sind. Und wenn du jetzt nach wie vor nicht beim Autofahren mal nach unten schaust und schaust, welcher Daumen ist oben, dann wirst du sehen, entweder ist der linke oder der rechte Daumen oben. Und ich denke, wir sind uns einig, das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. Ja, das ist okay. Und jetzt greif doch bitte mal sämtliche Finger um auf die Weise, dass der andere Daumen oben ist. Sämtliche Finger umgreifen, sodass der andere Daumen oben ist. Und spür mal, was sich verändert. Die meisten meiner Teilnehmenden sagen auf diese Frage hin, boah, krass, das fühlt sich falsch an oder es fühlt sich ungewöhnlich an oder unschön oder störend, ja. Manche haben sogar Koordinationsprobleme umzugreifen. Und das, was du da gerade festgestellt hast, ja, das, was du da gerade hast merken dürfen, spüren dürfen, das ist eine sogenannte Präferenz bzw. Nicht-Präferenz. Ja? Also wenn wir so greifen, wie wir greifen, ist das eine Präferenz. Wir machen das gut und gerne automatisch, ohne nachzudenken. Wenn wir jetzt aber umgreifen, dann handeln wir entgegen dieser Präferenz und es fühlt sich falsch an. Gleichzeitig sind wir uns hoffentlich nach wie vor einer Meinung, dass es nichts über uns charakterlich aussagt, ob der linke oder rechte Daumen oben ist. Ja? Gleichzeitig bewerten wir es als falsch. Und jetzt denk mal drüber nach, wenn andere Menschen eine andere Präferenz haben als du. Genau. Dann bezeichnen wir diese Menschen auch als falsch. Obwohl an einer Präferenz zunächst nichts falsch ist, denn sie ist okay. Das, was ein Unterschied ist, sind zum Beispiel die Fähigkeiten. Ja? Fähigkeiten, die sind da oder nicht da, können ausgebildet werden oder nur bis zu einem gewissen Grad ausgebildet werden. Aber eine Fähigkeit und eine Präferenz sind grundlegend andere Dinge. Bei einer Präferenz, da denkt unser Gehirn, hey, wie kann ich denn Energie sparen? Und indem unser Gehirn sich eine Lösung überlegt, bildet es eine sogenannte Präferenz, ein Verhaltensmuster oder auch, wie man sagt, auch ein Mindset oder Glaubenssystem. Und das soll uns dabei helfen, uns nicht zu überanstrengen. Das heißt aber nicht, dass es immer richtig ist und immer gut ist. Es ist einfach da und wir müssen mit den Konsequenzen dieser Präferenz leben. Wenn wir jetzt in einer Verhandlung sind, zum Beispiel einer Teamverhandlung, in der es darum geht, wie man ein Projekt umsetzt, hilft es, auf die Präferenzen zu schauen und genau zu überlegen, wer hat denn welche Präferenzen und wo sind die Präferenzen im Rahmen der Zusammenarbeit störend und wo nicht. Und dann können wir über unsere Präferenzen verhandeln und verhandeln damit letztlich über einen Energieeinsatz, einen wechselseitigen Energieeinsatz. Bist du bereit, deine Präferenzen einzuschränken zugunsten von meinen Präferenzen und umgekehrt und nähern uns so Schritt für Schritt einander an, damit wir im besten Fall jeder die Hälfte des Weges zurücklegen, um gemeinsam bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Also bedeutet, man kann eben auch Präferenzen verhandeln und nicht nur Interessen. Ja, und die vierte Voraussetzung ist der Austausch von Angeboten. Denn auch das ist wichtig und beschreibt letztendlich auch das sogenannte Negotiators-Dilemma, das Verhandlungsdilemma, nämlich dass ich, um Informationen zu erhalten, natürlich auch Informationen abgeben muss. Und da ist natürlich die Problematik, und da werden wir auch in anderen Podcast-Folgen noch ausführlich uns dazu austauschen, wie viel gebe ich preis, bevor ich etwas einfordere von meinem Gegenüber. Und das ist richtig, richtig schwierig, denn ich darf nicht nur von der Menge her entscheiden, was ich preisgebe, sondern auch von der Qualität der Informationen. Es ist wichtig zu reflektieren, was ist zum Beispiel eine gefährliche Information oder ein besonders teurer Satz. Und all das zu berücksichtigen, merkst du vielleicht jetzt schon, bedarf sich eines tiefergehenden Auseinandersetzens mit dem Thema Emotionen und Verhandlungen. Verhandeln ist eine Wissenschaft, Emotionen sind eine Wissenschaft. Zusammen heißt es Negotimotion und zusammen werden wir in den nächsten Wochen gemeinsam verhandeln lernen und Emotionswissen implementieren. Ich versuche dadurch eine besondere Mischung zu finden und die ein oder anderen wirklich wertvollen Verhandlungspartner und Gesprächspartner zu finden, mit denen du auch auf Interviewwege etwas gemeinsam mit mir lernen kannst. Und bevor wir jetzt in die Mythen der Verhandlungskunst übergehen, denn die sollen den Abschluss für die heutige Folge bilden, fasse ich dir jetzt nochmal die Definition professionellen Verhandelns zusammen. Und die heißt, Verhandeln ist ein Dialog, also eine wechselseitige Kommunikation, mit dem Ziel, eine Einigung zu erreichen, aber nicht um jeden Preis, bei Interessensgegensätzen oder Präferenzkonflikten durch den Austausch von Angeboten. Also, das ist unsere Definition, die wir dem professionellen Verhandeln und diesem Podcast zugrunde legen wollen. Und ich freue mich total darauf, mit dir diese Reise gemeinsam einzugehen. Denn Verhandeln ist nicht nur um Geld oder um Paragraphen. Verhandeln ist auch um Miteinander. Und deswegen ist Verhandlungskompetenz auch eine ganz wichtige Führungskompetenz. Ja, und daher jetzt nochmal 5 verschiedene Mythen rund ums Verhandeln. Also ein Mythos, das weißt du ja, ist ein Irrglaube. Und mit denen räume ich jetzt noch auf. Und der erste Mythos heißt, Verhandeln lernt man aus Erfahrung. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber wenn einer sagt, ich mache das schon seit 20 Jahren, dann könnte man auch sagen, naja, man kann Dinge ja auch 20 Jahre lang falsch machen. Worauf ich hinaus will, und natürlich ist das auch ein bisschen unhöflich und das wollen wir natürlich nicht im Außen, nur es hat so einen Hallo-Wach-Effekt, denn natürlich kann man Dinge 20 Jahre lang falsch machen und Erfahrung ist aber auch irgendwo was wert. Und deswegen gilt es zu präzisieren. Am Ende geht es um reflektiertes Erfahrungswissen. Reflektiertes Erfahrungswissen. Und das ist das, was vielen Menschen gar nicht mehr so abgeht, zu reflektieren. Ja, also zu hinterfragen, ist es so? Habe ich das wirklich so gemeint? Was habe ich da eigentlich nochmal gesagt? Und sollte es auch so verstanden werden, wie die Reaktion, die ich darauf jetzt wahrnehme? Und hier war es eben so, dass es zum Beispiel Studien gab, in denen eine Gruppe erfahrener, sehr erfahrener Verhandlerinnen und Verhandler genommen wurde und die sind angetreten gegen eine Gruppe von Verhandlerinnen und Verhandler mit sehr wenig Erfahrung. Ne? Keine Erfahrung geht nicht, weil wir verhandeln jeden Tag letztendlich, aber die hatten sehr, sehr wenig Erfahrung. Und welch Wunder, die erfahrenen Verhandlerinnen und Verhandler haben super abgeschnitten, ja, viel besser. Dann wurden beide Gruppen in das identische 3-tägige Verhandlungsseminar gesteckt, identisch, und wieder gegeneinander antreten lassen in einem anderen Fall. Und siehe da, die vormals mit wenig Erfahrung gesegneten Verhandlerinnen und Verhandler waren, was die Ergebnisse anging, gleich auf. Dann wurden beide Gruppen in ein Aufbauseminar gesteckt. Und zwar auch wieder in das identische Aufbauseminar. Und danach wurden sie wieder gegeneinander antreten lassen. Und siehe da, die vormals nicht erfahrenen Verhandlerinnen und Verhandler haben die anderen in den Sack gesteckt. Was ist der Hintergrund? Du ahnst es oder weißt es sogar schon. Ei klar. Die hatten noch keine starren Verhaltensmuster entwickelt und Präferenzen entwickelt, wie Verhandeln funktioniert. Die haben es quasi das erste Mal bewusst gelernt und haben es richtig gelernt. Und die vormals erfahrenen Verhandlerinnen und Verhandler, die waren leider Gottes sehr, sehr starr in ihren Verhaltensmustern, in ihren Mindsets, in ihren Glaubenssystemen zum Verhandeln, weil sie es halt schon immer so gemacht haben, aber nie reflektiert haben und deswegen dieses Erfahrungswissen nicht sofort haben anwenden können, weil die Verhaltensmuster so fest waren. Also bedeutet, Verhandeln lernt man nicht aus Erfahrung, sondern aus reflektiertem Erfahrungswissen. Dann gibt es noch das Thema, es gibt den geborenen Verhandler. Ja, aber auch das ist vollkommener Quatsch. Allein im Großraum Boston gibt es eine 2-stellige Anzahl Lehrstühle, die sich ausschließlich verhandlungswissenschaftlich erproben. Ja, das ist verrückt. Also es gibt so viele Lehrstühle und es ist bewiesen, Verhandeln ist ein Handwerk. Und ein Handwerk kann man erlernen. Und deswegen gibt es nicht den geborenen Verhandler, sondern auch ich habe es gelernt und konnte es vorher nicht und habe gedacht, Gott, oh Gott, da gibt es die geborenen Verhandler, aber das stimmt alles gar nicht. Das Problem ist halt nur, ans Verhandeln trauen wir uns alle ran. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir trauen uns nicht dran, eine Klospülung zu reparieren, aber ans Verhandeln schon. Ne? Weil wir wissen, bei der Klospülung, wenn da Mist läuft, dann haben wir eine Sauerei. Beim Verhandeln reden wir es uns halt schön. Und da kommen wir auch direkt zum dritten Mythos. Verhandeln ist Glückssache. Kennst du das, dass jemand sagt, da war nicht mehr drin? Oder mein Gegenüber war so anstrengend, deswegen hat es nicht geklappt? Viele Menschen reden sich Verhandeln schön und sagen, das ist Glückssache. Ja, es kommt aufs Horoskop an. Oder auf die Astrologie oder was auch immer. Und das ist natürlich Blödsinn, sondern Verhandeln, könnte man sagen, ist nicht wie Stabhochsprung. Ja? Sondern ich kenne keinen Verhandler, der 5000 Verhandlungen führt und 5000 Mal sich irgendwie für schlecht hält, sondern die allermeisten, die halten sich für ausgezeichnet, ja? Obwohl sie gar nicht wissen, wie gut war ich. Aber kennst du einen Stabhochspringer, der 5000 Mal anläuft, 5000 Mal reist und sagt, ich bin ein toller Stabhochspringer? Nee, ne? Weil die sehen, dass sie gefailt haben. Und als Verhandler sehe ich das halt nicht. Und deswegen rede ich mir es schön auch nach 5000 Mal. Und deswegen ist es so wichtig, sich professionell vorzubereiten, das Handwerk zu lernen, um eben keine Fehler zu machen und möglichst nicht zu reißen wie ein Stabhochspringer. Also deswegen hier kleines Bild. Du holst ja die Feuerwehr nicht erst, wenn es brennt, sondern im besten Fall zum Brandschutz. Und deswegen ist es auch so wichtig, als Profi Profis zu holen oder es selbst professionell zu lernen. Der vierte Mythos ist, dass Sachkenntnis die beste Grundlage professionellen Verhandelns ist. Und ja, das hält sich hartnäckig, vor allem in Deutschland. Argumente, Argumente, Argumente. Und ich möchte nicht widersprechen, dass Argumente richtig sind. Natürlich brauchen wir gute Argumente. Aber wie oft ist es dir passiert, dass du 10 Top-Argumente bringst und die Person dir gegenüber sagt, hey, jetzt wo du das gesagt hast, ich mache alles, was du willst. Das ist vollkommener Blödsinn. Ja? Sondern Argumente sind wichtig, aber das, was viel wichtiger ist, und deswegen sprechen wir hier auch über Negoti Motion, das ist die Beziehung, die Beziehungsgrundlage, die du schaffst, damit dein Gegenüber überhaupt eine Bereitschaft mit sich bringt, dich anzuhören und deine Argumente anzuhören. Deswegen ist es so essentiell, dass du die Argumente nicht von Beginn an bringst, sondern erst später, wenn die Beziehung gewachsen ist und die Person dir zugeneigt ist. Und deswegen werden wir uns noch sehr viel über Emotionen, über Strategien, über Framing und andere Dinge unterhalten, die alle vorher stattfinden, bevor du die Argumente austauschst. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch den Mythos, dass intuitives Verhandeln das Erfolgsrezept ist. Und auch das ist falsch, denn intuitives Verhandeln erschwert oft Verhandeln und führt zu schlechten Ergebnissen. Bewusstes Verhandeln, das ist das, worum es geht. Und Fritz Simon hat mal gesagt, höre auf deinen Bauch, aber gehorche ihm nicht. Und das ist so ein wunderschöner Satz, wie ich finde, denn Intuition haben wir immer in uns drin, aber es ist halt nur dann etwas wert, wenn wir über Expertenwissen verfügen. Und wenn wir nicht über Expertenwissen verfügen, dann ist Intuition teilweise ganz schön räudig und ganz schön hinderlich. Und daher lohnt es sich, so ein kleines Stopp zu implementieren, wenn die Intuition kommt, und sie kommt, natürlich kommt sie, dass ihr euch vornehmt, kurz innezuhalten und nochmal ganz bewusst kognitiv reflektiert. Ist es wirklich das, was wichtig ist und ist es wirklich das, was ich tun möchte im Rahmen jetzt zum Beispiel dieser Verhandlung oder dieses Gesprächs. Und dieses Innehalten, das ist ganz schön schwierig, vor allem wenn wir auch noch impulsiv zusätzlich sind. Und daher schließe ich heute mit einem Zitat von Ambrose Bierce, das wie folgt geht. Sprich, wenn du wütend bist und du wirst die beste Rede halten, die du je bereuen wirst. Und genau das ist eben auch der Punkt mit der Intuition. Ja? Wenn du deine Intuition dir etwas sagt, heißt das nicht, es ist wahr. Aber wenn du es sofort aussprichst, dann ist es in der Welt vielleicht unwahr. Und daher implementiere dir dieses kleine Stopp, diesen Atemzug, bevor du sprichst und reflektiere nochmal darüber, ob es wirklich das ist, was du sagen möchtest oder das ist, was du wirklich denken möchtest. Oder ob es da vielleicht die ein oder andere Facette gibt, die du nochmal anpassen kannst. In diesem Sinne freue ich mich, dass du mir zuhörst. Ich freue mich, dass du hier bei dieser ersten Folge dabei warst. Und ich freue mich auf unser gemeinsames Lernen. Ich habe richtig Bock und freue mich, wenn du diesen Podcast anderen weiterempfiehlst und mir vielleicht ein Like dalässt, mich abonnierst und wir uns ganz bald wiederhören. Alles Liebe, ciao, der Chris.